Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Familiengottesdienst. Ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt heute Morgen, euch gut gestärkt. Der ein oder andere wird Toast gemacht haben zum Frühstück. Das ist ein relativ einfacher Apparat. Ihr steckt oben das Toastbrot rein, drückt ihn runter und was dann? Man könnte viele gute Dinge machen in der Zeit, während der Toaster das Toast toastet. Man könnte anfangen, die Küche aufzuräumen. Man könnte in der Zeitung lesen. Man könnte sich überlegen, was tue ich auf diesen Toast drauf? Doch die allermeisten von uns gucken auf den Toaster, während der Toaster arbeitet. Es geht heute um eine Geschichte aus der Bibel, eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo es um eine Zeit von Warten, eine Zwischenzeit geht. Eine Zwischenzeit, das ist eine Zeit nach einem großen Ereignis, vielleicht vor einem großen Ereignis, jedenfalls so eine Nebenzeit, der man eigentlich nicht allzu viel Beachtung schenkt. In der Bibel gibt es viele Geschichten von Zwischenzeiten, drei kurze Ideen habe ich mitgebracht. Wir haben Mose, der auf den Berg geht, um die 10 Gebote zu empfangen. Wie nutzt das Volk die Zwischenzeit? Sehr schlecht. Sie gießen sich ein goldenes Kalb und beten das goldene Kalb an. Mir fällt ein, Jesus im Garten Gethsemane. Jesus vor seiner Festnahme, vor seiner Kreuzigung, er betet. Er sagt zu den Jüngern, wacht und betet mit mir. Naja, was machen die Jünger? Genau, sie schlafen ein. Und mir fällt die junge Gemeinde ein. Mir fallen die Jünger von Jesus ein, als Jesus schon gekreuzigt ist, schon am Kreuz gestorben ist. Was machen sie in dieser Zwischenzeit, bevor er wiederkommt, bevor er aufersteht? Sie verkriechen sich, sie haben Angst. Sie verstecken sich. Zwischenzeiten, also Zeiten vor oder nach irgendeiner großen Sache, sind oftmals Zeiten, in denen wir sinnbildlich auf den Toaster starren, die einfach so vorbeigehen, wo wir vielleicht Dinge tun, die gar nicht in Gottes Sinne sind. Ich beobachte, dass wir aktuell auch in so einer Zwischenzeit leben. Wir haben jetzt die erste Zeit mit Beschränkungen wegen des Coronaviruses hinter uns. Wir haben Zeiten, in denen wir deutlich weniger Kontakt haben als sonst, in denen für viele das tägliche Leben auf die eigenen 4 Wände beschränkt ist. Vielleicht haben wir uns schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass viele Kontakte auf Sparflamme laufen, aber viele von uns sehen da etwas auf sich zukommen, wie so eine Welle weit hinten und fragen sich, was kommt da noch? Wie schlimm wird das eigentlich? Was bedeutet das für unser Gesundheitssystem? Was bedeutet das für meine Gesundheit? Was bedeutet das für meine Familie? Wie viel Einschränkungen im öffentlichen Leben wird es noch geben? Wir leben gerade in einer Zwischenzeit. Wir gucken auf das, was kommt. Und ich möchte heute in dieser Predigt der Frage nachgehen, was sagt die Bibel über Zwischenzeiten? Ihr habt im Vorspann gesehen, es geht um Elia. Es geht um Elia, der gerade einen Hollywood-mäßigen Showdown mitten auf dem Karmel erlebt hat. Er hat gebetet für Feuer, Feuer fällt sofort vom Himmel, sein Opfertier, sein Opfer wird verbrannt, völlig von Feuer verzehrt. Es kommt zur Auseinandersetzung mit den Baalspriestern. Elia erschlägt die Baalpriester und unten am Fluss beginnt jetzt unsere Bibelgeschichte. Ich lese aus 1. Könige, Kapitel 18, ab Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer hin. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hinauf. So geschah es 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hinauf und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht auffällt. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. In unserer Bibelgeschichte kommen 3 Personen vor. Es kommt Elia vor, der Prophet, es kommt der König Ahab vor und es kommt ein Mann ohne Namen vor, zumindest wird uns keiner berichtet, der Diener von Elia. Ich glaube, alle 3 Personen haben uns in dieser Zwischenzeit, in der wir aktuell sind, etwas zu sagen. Ich möchte sie der Reihenfolge nach anschauen. Beginnen wir mit Elia. Die Bibel sagt viel Gutes über Elia. Elia ist ein Prophet, also ein Mann, der Gottes Wort im Volk verkündet. Er wird bei Jakobus ein Gerechter genannt. Jesus spricht über Elia, indem er sagt, Johannes der Täufer, das ist der wiedergekehrte Elia. In unserem Bibelabschnitt hat Elia vor 3,5 Jahren verkündet, in Gottes Auftrag verkündet, jetzt fällt kein Regen mehr. Wie kommt er da drauf? Nun, das Volk hatte sich von Gott entfernt. Das Volk hatte angefangen, Götzen anzubeten, Fruchtbarkeitsgötter anzubeten, die Baalsreligion. Und das Volk wurde hierzu getrieben durch eben den König Ahab und insbesondere auch seine Frau. Die haben den Baalskult quasi zur Staatsreligion erhoben und Gott hat sich von diesem Volk abgewandt und sagt, 3,5 Jahre kein Regen. Und da steht jetzt Elia, nach dieser epischen Schlacht am Flussbett. Wenn da steht Flussbett und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet, stelle ich mir vor, das wird eher ein trübes Rinnsal gewesen sein. Er hört aber schon ein Rauschen, als würde es regnen. Vers 41, zieh hinauf, iss und trink, sagt Elia zu Ahab, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Stellt euch das vor. 3,5 Jahre kein Regen, der Boden staubtrocken. Die Bäume, die Pflanzen, wenig verdorrte Blätter. Wird es da wirklich ein Rauschen gegeben haben? Wenn ein Gewitter aufzieht, dann hört man tatsächlich, dass der Wind manchmal durch den Wald, durch die Blätter geht und so ganz viel bewegt. Ich glaube, außer Elia hat das keiner gehört in dem Augenblick. Das war aber für Elia gar nicht wichtig, denn Elia hat das im Glauben gehört. Er wusste von Gott, das hat Gott ihm vorher gesagt, er möchte es wieder regnen lassen. Das heißt, Elia vertraute auf Gott. Elia vertraute darauf, dass Gott sein Versprechen, den Regen wiederzuschicken, einhalten wird. Und so hörte er tatsächlich im Glauben dieses Rauschen. Er durfte auf Gott vertrauen, weil der Grund, warum Gott den Regen ausgesetzt hatte, weggefallen war. Das Volk ist zu Gott zurückgekehrt. Das heißt, eigentlich war alles getan. Eine Zwischenzeit. Es war Warten angesagt. Was sollte Elia jetzt tun in dieser Zwischenzeit? Bei Jakobus steht, Elia war ein Mensch mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Stellt euch das vor, es ist heiß, das Volk feiert Ihr habt einen fulminanten Sieg davongetragen. Was macht ihr? Lasst ihr euch feiern? Geht ihr vielleicht mit dem König essen? Ruht ihr euch aus? Wollt ihr für euch alleine sein? Nichts von all dem macht Elia. Elia geht beten. Elia sucht Gottes Nähe. In Vers 42 wird beschrieben, er beugt sich ganz weit hinunter, bis sein Kopf zwischen seinen Knien hängt. Er macht sich ganz klein. Er muss wieder beten, er will wieder beten, denn das hatte er damals dem Volk angekündigt. Bis er es in Gottes Auftrag verkündet, würde es nicht mehr regnen. Jetzt sucht er Gottes Nähe. Er sucht Gottes Nähe im Gebet. Aber er betet in dem Wissen, dass Gott es regnen lassen wird. Er betet voller Gewissheit. Ich habe in einem ganz alten Buch von 1842, das ist eine ganz alte Sprache, folgendes Zitat hierzu gefunden. Elias Gebet war wie ein vorlaufendes Amen auf das Seufzen, zu dem er sich anschickte. Ein vorlaufendes Amen auf das Seufzen, zu dem er sich anschickte. Elia betet in der Gewissheit, Gott wird dieses Gebet beantworten. Jakobus nennt in Kapitel 5, Vers 16 das Gebet von Elia als Beispiel für das Gebet eines Gerechten. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, schreibt Jakobus. Für mich ist das die erste Reaktion, die ich aus diesem Text für unsere Zwischenzeit, in der wir gerade sind, ableiten kann. Gehe zu Gott. Such dein Heil in Gott. Unterstell dich ihm, such seine Nähe. Wir können den ganzen Tag Nachrichten gucken. Wir können den ganzen Tag Statistiken uns anschauen und uns in den düstersten Tönen ausmalen, was noch alles passieren wird. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich weiß, ich darf darauf vertrauen, dass der Herr von Himmel und Erde alles in der Hand hat. Ich glaube, die Zwischenzeit kann eine Zeit sein, in der wir reinen Tisch mit Gott machen können. In der wir uns ganz an ihn klammern können, im Vertrauen darauf, was sein Plan für diese Welt ist. Mir fallen hierzu die Jünger in der Apostelgeschichte ein. Sie versammeln sich in einem Haus, sie schließen ab, sie beten dafür, dass Petrus aus dem Gefängnis freikommt. Dann passiert genau das. Es passiert ein Wunder, Petrus kommt aus dem Gefängnis frei, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, und steht vor der Tür. Und die Jünger haben Angst, glauben gar nicht, dass das wirklich Petrus sein kann. Das heißt so, richtig an ihr eigenes Gebet haben sie nicht geglaubt. Lasst uns zu Gott gehen und lasst uns wirklich darauf vertrauen, er kann Gebete wahrmachen, er hört jedes Gebet. Das bringt mich zur zweiten Person. Zu Ahab, König Ahab. König Ahab ist König über das Nordreich von Israel. Über ihn hat die Bibel allerdings sehr wenig Gutes zu berichten. 1. Könige, Kapitel 21, Vers 25. Es gab keinen, der so bereitwillig wie Ahab tat, was dem Herrn missfiel. Mit anderen Worten, Ahab hat ungefähr alles gemacht, was nicht in Gottes Sinne war. Sein größter Fehler war sicherlich die Verstrickung in den Götzenkult. Mit ihm und seiner Frau. Er hat viele Propheten Gottes umgebracht oder durch seine Frau umbringen lassen. Er hat diese Baals-Religion zur Staatsreligion erklärt und sich damit von Gott abgewandt. Für ihn war das eine absolut heikle Situation. Er war mit seinem Götzenkult gescheitert, für den er gestanden hat. Der Tag war heiß und lang. Und wie reagiert jetzt Elia darauf, dass er den Sieg davongetragen war und der König besiegt war? Er schickt ihn weg. Aber gucken wir genauer hin. Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Ich denke, der König macht das erstmal ganz gerne. Zieh hinauf. Geh weg von hier, bloß weg, ist gerade noch mal gut gegangen. Keiner will mir ans Leben. Er zieht sich aus der Szene heraus. Er geht aus dem Flusstal wieder hinauf auf den Berg und isst. Das muss man sagen, Gott hatte seinen Plan mit ihm noch nicht abgeschlossen. Es war nicht der Tag für König Ahab zu sterben. Er ist weiter König von Israel geblieben. Und Elia schickt ihn weg. Ja, warum steht da nicht? Mir fallen zwei Möglichkeiten ein. Die erste wäre, dass Elia gar nicht in der Anwesenheit von so einem Götzendiener beten möchte. Dass er sagt, komm, geh mal lieber weg von hier, du störst mich. Mir fällt aber noch eine andere Möglichkeit ein. Und vielleicht ist die naheliegender. Denn wenn wir da genau hinschauen in diesen Vers 41, dann schickt er ihn nicht einfach weg. Er sagt nicht einfach, zieh hinauf, sondern zieh hinauf, iss und trink. Er schickt ihn zum Essen. Er schickt ihn, um sich zu stärken. Im übertragenen Sinne, er schickt ihn vom Spielfeld, er schickt ihn in die Ruhe. Ich weiß nicht, wie ihr die Zeit jetzt gerade erlebt. Es gibt sicherlich Menschen, für die diese Zeit gerade völlig aus dem Ruder läuft und die wirklich absolut am Limit fahren. Mein ganz herzlicher Dank an dieser Stelle an das medizinische Personal, an die Menschen in den Supermärkten, die Regale auffüllen, die kassieren, an die Paketboten, an die Erzieherinnen, Erzieher, die noch im Land die Kinder von Menschen betreuen. Das sind wirklich ganz heftige, ganz schwierige Zeiten. Mein Dank an euch. Aber wenn ich auf mich schaue und wenn ich auf den Großteil der Menschen um mich herum schaue, dann sind wir so ziemlich auf Null gestellt. Um mich herum sind normalerweise sehr viele Termine, sehr viele Deadlines einzuhalten, viele Treffen. Das alles ist mit einem Strich durch meinen Terminkalender weggefallen. Weniger Stress, weniger Ablenkung, vielleicht auch weniger Alltag, der uns sonst in diesem Hamsterrad immer wieder weitermachen lässt. Für mich ist das momentan bei allem Schlimmen und Negativen, was das auf sich hat, die ganzen Toten, was das für uns gesellschaftlich bedeutet. Von all dem gerade abgesehen, heißt das für mich persönlich, für mein eigenes Leben, dass gerade ein Brennglas draufgehalten wird. Und dass geguckt wird, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und vieles von dem, was uns so Tag für Tag am Laufen hält, scheint offenbar gar nicht so wichtig zu sein. Denn wir kommen auch ohne diese Sachen zurecht. Zwischenzeiten können Zeiten sein, in denen wir vom Spielfeld genommen werden. Elia nimmt den König vom Spielfeld, damit er vorbereitet ist. Er soll sich vorbereiten, dass er vor dem Regen wieder in Jezreel ist. Und tatsächlich, da kommt er an. Es liegt an uns, wie wir so eine Zwischenzeit füllen. Wir können auf den Toaster starren. Wir können aber auch Gottes Gegenwart suchen. Wir können im Gebet zu ihm kommen. Uns unsere Sorgen, unsere Ängste zu ihm hinlegen, zu ihm hinbringen. Und es können Zeiten sein, in denen wir einfach kürzer treten, in denen wir uns stärken, in denen wir uns ausruhen, damit wir für das, was nach dieser Zwischenzeit kommt, gerüstet sind. Es gibt ein Zitat von Abraham Lincoln. Wenn ich 8 Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, sagt er, dann würde ich 6 Stunden davon die Axt schärfen. Vorbereitet sein, Kräfte sammeln, heißt auch, ich bin stärker für das, was noch kommt. Wir wissen nicht, wie es in der Bibelgeschichte gewesen wäre, wenn König Ahab nicht diese Zeit der Ruhe gehabt hätte. Vielleicht wäre er so nicht in Jezreel angekommen. Zwischenzeiten können also Zeiten des Vorbereitens, des Ausruhens sein oder Zeiten, in denen Gott uns ins Trainingslager schickt. Kommen wir zur dritten Person. Der Diener von Elia. Der Arme hat in der Geschichte noch nicht mal einen Namen. Man darf davon ausgehen, wenn man 1. König ein bisschen weiter liest, Kapitel 21, Vers 35, dass das sicherlich einer der Prophetenjünger von Elia ist. Prophetenjünger waren junge Männer, die sich erfahrenen Männern Gottes angeschlossen haben, um von denen zu lernen, um die aber auch tatsächlich zu unterstützen, wie zum Beispiel als Diener. Auch dieser Diener hat einen ganz dramatischen Tag erlebt. Er war die ganze Zeit an Elias Seite. Er hat das Aufbegehren der Baalspriester erlebt, er hat die Erhörung des Gebetes von Gott erlebt, er hat das Erschlagen der Baalspriester erlebt. Er ist die ganze Zeit an Elias Seite. Er ist auch an Elias Seite, als dieser losgeht, sich hinkniet, hinbückt und anfängt zu beten. Und nach einer Zeit spricht der Prophet, also Elia, den Diener an, Vers 43, und sagt zu ihm: Geh hinauf und schaue zum Meer hin. Das war ganz ehrlich sicherlich keine gute Nachricht für den Diener. Auch der war erschöpft, auch der war vielleicht mit seinen Kräften am Ende. Und jetzt musste er aus dem Flusstal wieder hinauf auf den Berg und hatte von da eine ganz wunderbare Sicht auf die fruchtbare Jezreel-Ebene, dummerweise nach Osten, nicht nach Westen, zum Meer hin. Das heißt, er musste vom Plateau des Berges nochmal höher klettern, bis er von da aus vom höheren Gipfel des Karmel tatsächlich das Meer sehen konnte. Wenn Elia also zu ihm sagt, geh hinauf und schau zum Meer hin, dann spricht er nicht davon, dass er mal eben um die Ecke geht und mal guckt, was los ist, sondern er spricht davon, mach dich auf, klettere, komm irgendwann zurück. Wir wissen nicht, wie lang der Weg war, das berichtet die Bibel nicht. Aber wir können schon sagen, das ist nichts, was mal eben gewesen ist. Elia hörte schon das Rauschen. Er weiß sicher, er weiß 100%, der Regen kommt. Er sucht aber noch ein sichtbares Zeichen. Der Diener kommt zurück, das erste Mal, und sagt, da ist nichts. Das bringt Elia nicht in große Bedrängnis. Elia weiß, dass Gott handelt. Er weiß, dass der Regen kommt. Er weiß, dass Gott etwas schicken wird, was man sehen kann. Und er sagt, kein Problem, geh nochmal. Der Diener kommt wieder zurück, immer noch nichts. Und so geht es hin und her. Bis beim siebten Mal der Diener, ich stelle mir vor, tatsächlich aufgeregt zurückkommt und dann Vers 44 spricht, ich sehe eine kleine Wolke auf dem Meer wie eines Mannes Hand. Streck mal die Hand aus. Eine Wolke wie eines Mannes Hand. Das ist ehrlich gesagt nicht viel. Gerade wenn wir uns vorstellen, das sind 3,5 Jahre Trockenheit. Da brennt die Sonne am blauen Himmel, über dem Meer. Und dann bildet sich eine kleine Wolke. Unter normalen Umständen ist die